Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Per Günther, es ist die Frage aller Fragen, wo sich vielleicht nochmal unterscheidet oder wo sich vielleicht nochmal zeigt, dass hier zwei Menschen miteinander Podcast machen und der eine, der glaubt, dass er irgendwann auch mal eine sportliche Karriere hatte und der andere hat wirklich eine. Wie hast du es Zeit deines Lebens, Zeit deiner Karriere gehalten mit der glorreichen und einzigartigen Liga-Tabelle? Wie sehr hat der Spieler Per Günther auf die Tabelle geschaut und vor allem ab wann und ab wann ist sie aussagekräftig und was fangen wir an mit so einer Tabelle?
Immer wenn wir viel gewonnen haben, habe ich quasi täglich auf die Tabelle geguckt und wenn wir mal so 3-4 hintereinander verloren haben, habe ich einfach über Wochen lang die Tabelle nicht gesehen.
Und warst du kleiner Filou dann so einer, wenn ich dich im Interview hatte, kann mich nämlich nicht mehr dran erinnern, der dann immer entsprechend auch gesagt hat, ja, das ist ja jetzt gar nicht aussagekräftig oder auf die Tabelle gucken wir kurz vor Schluss, je nachdem, wie es dir gepasst hat?
Ja, ja, ich, mit Floskeln fühlte ich mich sowieso recht wohl. Also da hätte ich auch, ich hätte es immer einen Weg gefunden, mir das so zu drehen. Aber es ist tatsächlich auch so bei uns in Ulm gewesen, dass wir unsere Siegprämien, oh shit, mein Handy, da klingelt direkt mein Handy, unsere Siegprämien quasi dann erhalten haben, wenn wir am Ende des Spieltages auf Platz 8 oder besser waren. Das heißt, gerade am Anfang, so zweites, drittes, viertes Spiel, ist immer noch ganz entscheidend, wie hoch wir gewonnen haben. Und dann wurde immer im Bus wild gerechnet, ob wir denn jetzt quasi statistisch unter den ersten 8 sind, weil wir nur dann den Bonus bekommen haben. Also gerade dann wurde sehr viel Zeit auf der Tabellen verbracht.
Das ist ja hochinteressant. Nur die Siegprämie, wenn 8 oder besser. Wow. Mhm. Ist das üblich?
Ich glaube fast nicht, aber ich meine, der Mechanismus ist ja klar, wenn du am Ende irgendwelche Spiele gewinnst und du wirst 13. und den Verein juckt es nicht, ob dass du da irgendwie am Ende nochmal ein paar Siege holst, so, macht schon Sinn, aber es wurde natürlich einfach auch saukompliziert, gerade wenn wir, es wurde die Tabelle auch immer mal wieder umgestellt, sodass du irgendwie für Spiele einen Punkt bekommen hast und für Siege 2 oder so ganz komische Sachen, dann wusste keiner, Mannschaften haben noch nicht gespielt und es war immer ein bisschen zu viel Rechnerei, aber trotzdem war es schön, dass es eine Zeit gab, wo man am Ende des Tages oder des Monats noch mehr Geld verdient hat, wo man dachte so, oh, okay, ach so, ja.
Schon, zeig mal hin, Abrechnung.
Nur vorbei. Ja.
Und der ein oder andere Ami, der dann, wobei ich weiß gar nicht, ob ihr die hattet, aber es gibt ja so US-Amerikaner, die in der deutschen Liga spielen, die spielen quasi für ihre Wohnung, ein Auto und dann für die Wette auf sich selbst. Ist ja so, oder? Also muss man ja mal so sagen.
Ja, ich meine, es gab auch immer mal wieder Leute, die darüber nachgedacht haben, ob sie jetzt quasi, also nicht, dass irgendjemand mal auf Ulmerate vom Ulm-Spiele gewettet hätte, aber es gab natürlich schon die theoretische Überlegung, ob du jetzt, wenn du jedes Mal solange wir unter den ersten 8 sind, gegen dich wettest, 100 Euro, ob du dann auch eine Möglichkeit findest, quasi immer zumindest 100 Euro mit zu verdienen. Also lange, viel zu viel Zeit auf dieses Thema verwendet. Aber ja, generell Tabellen, wenn wir gewinnen, gut, wenn wir verlieren, schlecht.
Okay, das ist schon mal, damit kann ich schon mal arbeiten. Warum? Die Frage natürlich, liebe Freunde zu Hause, herzlich willkommen hier bei Abteilung Basketball, weil heute ein erstes kleines Euroleague-Zwischenfazit angesagt ist. Es sind genau 10 Spieltage absolviert in der besten Liga Europas. Und nachdem wir zuletzt ja auch immer mal dann den Blick über den großen Teich hatten, wir haben über die Nazio gesprochen, das wird jetzt sowieso dann auch kommende Woche bei dir und Basti wieder der Fall sein, wenn wir die beiden Qualifikationsspiele erlebt haben, stechen wir heute nochmal in das ein oder andere Wespennest Euroleague entsprechend rein. Vorher der Hinweis an dieser Stelle nochmal, oder ich würde mal sagen, eher von uns beiden und eigentlich vom gesamten Mama Magenta-Team ein großes Dankeschön an alle, die unseren Roadtrip, unseren Vlog schon geschaut haben. Bei YouTube haben wir jetzt die 100.000 Views geknackt. Wir freuen uns tatsächlich, ihr wisst, über welche Wege das möglich ist mittlerweile, über Feedback und natürlich auch über Anregungen. Wo denn sollte das nochmal passieren, so ein Trip? Wo wir denn unbedingt nochmal in Basketball-Europa vorbeischauen sollen. Wir nehmen auch abseitige Tipps tatsächlich, aber freuen uns tatsächlich, dass das so angenommen wurde und ich muss weiterhin mit der Schmach leben, dass ich mich irgendwie fit mache. Also 2025 ist das Jahr, wo ich mich fit mache, um nochmal irgendwann ein Wettrennen gegen dich zumindest zu versuchen, besser zu gestalten als da in Athen.
Also ich liebe das, ich liebe deine Einstellung, aber Rennen, also das Es gibt wirklich nicht so viele Dinge, die ich in meinem Leben kann, aber kurze Strecken, auf kurzen Strecken schnell zu rennen, das ist tatsächlich eine der wenigen Dinge. Aber gut.
Ja, lass mich. Ich schieb's auch immer noch auf diverse Umstände. Die Schuhe waren schlecht und so weiter. Also ich habe alle meine Ausreden schon gefunden. Lass mich das 2025 nochmal irgendwie versuchen anzugehen.
Nur als Hintergrundinformation. Es gab, ich glaube, in den letzten 40 Jahren gab es zwei deutsche Sportler, Basketballer zumindest, die unter 4 Sekunden geblieben sind im 30-Meter-Lauf, wenn ich das richtig verstehe. Also es gibt historisch in Kienbaum, seit Generationen werden da Leute durch, da gibt es diese Laserschranken, du kannst nicht betrügen. Und die Schallmauer von 4 Sekunden haben 2 Spieler geknackt, Damon Green und Per Günther.
Ach du Scheiße.
Du such dir einfach irgendwas aus, mach es lang, solange meine kurzen, verkümmerten Alligatorbeine ins Spiel kommen. Das sind so ab Meter 40.
Okay.
Dann mach so, wir laufen 200 Meter oder wir laufen 400 Meter. Das ist möglich. Alles, was da unter 50 Meter ist, das gibt es nicht. Wenn du mich fragst, eine meiner liebsten Sporterinnerungen ist es, im Startblock zu sein beim 50-Meter-Rennen. Mit 10 Jahren, wie auch immer.
Ja.
Stadtmeister. Es kommt einer aus einer anderen Stadt, Mano a Mano. Du bist einfach so in deinem Startblock, du gehst durch deine, so peinlich albern, du gehst so durch deine Routinen durch, weil du zu viel Maurice Green-Videos im Internet gesehen hast. Aber die Sekunde im Startblock ist so ziemlich, wirklich eine der geilsten Momente, die es überhaupt gibt. Und ich war, nach 10 Metern war ich immer vorne und irgendwann wurden die Leute Kinder, 14, 15, 16 und dann war klar so, ich habe die ersten 10 Meter und danach fliegen die Leute an mir vorbei.
Ah ja. Was glaubst du, wer würde jetzt gerade gewinnen im Duell Green gegen Günther?
Damon Green, sowieso. Damon Green, Shoutout an Damon Green, sowieso.
Bester Mann, ja.
Eine der Sachen, die irgendwie nirgendwo besprochen wurden, dass er irgendwie nicht mehr gerade auf irgendeiner Trainerbank sitzt, hat, glaube ich, eine große Zukunft als Trainer vor sich. Ich hoffe, wir sehen ihn schnell irgendwo. Viel zu wenig irgendwie thematisiert worden mal, Damon Green.
Ja, definitiv. Ein abschließendes noch dazu, was in dem Video gar nicht so rauskommt, in dem 8-minütigen, wo unter anderem unser kleines Wettrennen drin ist. Wir haben ja auch noch Treppenwettlauf gemacht, da habe ich mich richtig blamiert, weil ich einfach vollkommen dumm, während du es natürlich sofort gecheckt hast, in dem ersten, bevor ich dann eine Revanche gefordert habe, habe ich einfach jede Treppenstufe einzeln genommen, was natürlich vollkommener Humbug ist. Man nimmt natürlich 2 am Stück. Richtig kassiert von Günni, auch bei der zweiten Variante. Ich habe jedes Mal dann so hoffnungsvoll Caro und Kater gefragt, war es wenigstens knapp? Und dann kam einfach nur ein leichtes Kopfschütteln. Und dieses Rennen, was ihr da seht, was wir da auf dieser Bahn machen, was gar nicht so rauskommt, ist, dass das eigentlich gar nicht erlaubt gewesen ist in dem Moment, sondern dass Günther einfach gesagt hat, komm, wir sneaken uns jetzt da unten rein, uns wird schon keiner aufhalten und wollen uns einmal so fühlen in diesem altehrwürdigen Tempel und auf dieser altehrwürdigen Bahn, weil das hat dich von vornherein einfach fasziniert. Ne? Du bist in dieses Stadion rein und du wusstest in dem Moment, wo du diese Bahn da unten gesehen hast, dass du eigentlich darauf laufen willst.
Also ich finde sowieso alte Stadien, also es sind eher normalerweise so alte Stadien aus den 60er, 70er Jahren, die ich so bereist habe in meiner provinziellen Leichtathletik-Karriere. Aber es hat trotzdem was. Wenn du kommst in ein Stadion und da ist eine Laufbahn und ich hasse normalerweise Laufen, alles was monoton ist dumm. Aber irgendwas hat was für mich, das ist so die prägendste, wahrscheinlich sportliche Erinnerung, die ich so habe, ist, du kommst ins Stadion und da gibt's eine Bahn und da rennst du halt einfach so. Und das, wenn du dann weißt, das ist irgendwie das Stadion schlechthin der Menschheitsgeschichte oder die Wiege der Zivilisation und da sind sie damals schon splitterfasernackt geflitzt, dann will ich natürlich auch.
Also ist klar. Also, wer es noch nicht gesehen hat, auf YouTube und bei Magenta Sport auf unserer Plattform gibt es das natürlich. Wir freuen uns über jeden, der noch dazukommt. Und kommen jetzt rein in diese Euroleague. Einer, der seine Bahn jetzt erstmal nicht mehr in Monaco zieht, ist Sascha Obradovic. Damit steigen wir ein. Wir haben natürlich gleich einen Blick auf die Teams, die besonders überrascht haben bisher oder besonders enttäuscht haben. Das ist so der Fokus, den wir heute legen wollen. Aber gestern knallte die Nachricht rein, dass wir die erste Trainerentlassung dieser Euroleague-Saison haben. Interessant übrigens, zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison, danke an Lukas Feldhaus nochmal, waren es schon 4, die entlassen waren. Scariolo, Parker, Penaroya und Ivanovic. Jetzt ist Obradovic der Erste. Obwohl sein Team in der Euroleague bei 6-4 steht, in der Liga bei 6-3, jetzt am Wochenende mit 12 gegen Le Mans verloren hat und okay, wenn man dann den Trend nimmt, 6 der letzten 10 Pflichtspiele verloren hat. Und jetzt ist Sascha Obradovic weg. Und das ist irgendwie nachzuvollziehen oder komisch. Oder ich finde es im ersten Moment habe ich kurz gezuckt über die Nachricht.
Also es ist nicht für mich nicht nachzuvollziehen, trotzdem nicht komisch. Es hat sich, also ganz vorne angefangen, für mich hat er den schwierigsten Job in den letzten 2, 3 Jahren gehabt, der EuroLeague. Du hast wahnsinnig viel Erwartung. Du hast den kompliziertesten Starspieler der Liga mit Mike James. Und so zum ersten, irgendwie noch in seiner Prime, vielleicht zumindest in den letzten 2 Jahren gewesen oder im Jahr davor, aber du merkst gerade physisch auf der defensiven Seite wird es schwieriger. Also du hast einen alternden Star, das komplizierteste, was es überhaupt gibt. Dann hast du einen Kader, wo du gerade deine, in Anführungszeichen, deine besten Spieler viele Redundanzen aufweisen. Sie überschneiden sich in ihren Stärken. Also du hast dann irgendwie so irgendwie Okobo und Mike James. Es sieht irgendwie dann irgendwie immer gleich aus. Und du hast immer wieder, hat es rumort aus Monaco. Obradovic ist auf dem heißen Stuhl. Dann hast du vor 2 Jahren, glaube ich, die Geschichte, wo Mike James suspendiert wird, mannschaftsintern, und du hast das Gefühl, okay, ein Machtkampf zwischen Mike James und dem Trainer gewinnt normalerweise Mike James, beziehungsweise unter den Voraussetzungen in Monaco. Dann spielt die Mannschaft ohne Mike James toll und sie gewinnen wieder Titel, sie kommen ins Final Four, sie kommen letztes Jahr wieder ins Spiel 5, also sie performen, es sieht nicht immer grandios aus, du hast immer das Gefühl, gibt so ein paar Querelen und du hast sofort Gerüchte gehabt, quasi jedes Jahr hattest du Gerüchte, dass Obradovic geht. Und das war für mich nicht klar sportlich zu belegen und auf keinen Fall zu belegen, wenn du reinrechnest, wie kompliziert die Situation ist. Und jetzt ist es am Punkt, du hast, ja, Mike James kommt von der Verletzung zurück, hatte Rücken-OP mit 34, ist noch nicht da, wo er sein muss. Und die 2 einzigen Impulse, die du der Mannschaft geben wolltest, ist ein Kalathis und ist ein Korkmaz. Beide quasi noch nicht gespielt. Ja. Und du bist, was ich, 6-3 oder 6-4 in der EuroLeague, 6-3 in Frankreich. Also das ist, fühlt sich für mich an, als hätte jemand darauf gewartet, das so ein bisschen zu verkaufen zu können. Ich weiß wenig über die Entscheidungsträger in Monaco, aber ich weiß, dass das nie eine besondere Liebesbeziehung war zwischen Obradovic und dem. Und da ist wirklich viel drin. Die Erklärung von Mike James an Sascha Obradovic war besonders. Das war nicht dieses Danke Coach, danke für alles, sondern wirklich, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, entscheidend für mich, dass er sagt, du kamst hier hin und du hast den Verein in einer katastrophalen oder in einer katastrophalen Voraussetzung gefunden und du hast mich in meiner schlechtesten Version gefunden. Und das ist schon krass. Also, dass Mike James 2-mal sagt, quasi auch hinterher, du hast mich gepusht, die beste Version zu werden. Und das ist schon, bei allem, was wir über ihn sprechen, toll, dass er das so offen sagt. Und das ist eine Riesenleistung. Es gibt nicht viele Trainer, glaube ich, die das behaupten können würden, jemanden spät, also mit 30 jemanden zu ändern, Spieler zu ändern oder wirklich das Gefühl zu geben, maßgeblich für eine Veränderung zum Besseren beteiligt zu sein, ist herausragend. Er kriegt viel Liebe gerade und das hat er sich wohl verdient.
Ja, die Bilanz, du hast sie ja gerade schon so ein bisschen angerissen, ne? Vor 3 Jahren übernommen, die letzten beiden Jahre Meister in Frankreich, vor 2 Jahren auch noch Pokalsieger dazu, Final Four Teilnahme 23 in jedem Jahr in die Euroleague, in die Playoffs rein, aber offensichtlich dann doch zu wenig für die Ansprüche und vielleicht auch für den ein oder anderen Entscheidungsträger dann doch irgendwie auf seine Art zu sperrig. Ich habe nochmal geguckt, weil bei den französischen Teams ist das Budget ja einsehbar, weil die Liga das veröffentlicht. Das haben sie ja nochmal weiter gesteigert. In dieser Saison haben die fast 15 Millionen Euro für Spieler- und Trainergehälter zur Verfügung. Das ist fast 3-mal so viel wie Paris. Und dann musst du noch damit einbeziehen, was man manchmal gerne vergisst. Diese 15 Millionen sind viel mehr wert als in vielen anderen Ländern, weil es da diese steuerlichen Vorteile gibt. Also du hast als Spieler und als Trainer einfach mehr von diesem Geld und demzufolge ist das halt eigentlich auch ein krasser Wettbewerbsvorteil, den Monaco hat. Ja.
Also natürlich gehen damit auch die Erwartungen erklärt. Ja. Es ist eine schwierige Situation. Ich bin gespannt, wer es als nächstes macht. Die typischen Namen kursieren. Ein Ivanovic kursiert, ein Spanoulis kursiert. Beide fände ich ziemlich spannend, wären wirklich Experimente. Ein Collier, ich glaube, Vincent Collier wird auch korportiert. Wer weiß. Ich glaube, erstmal tut es dem Ganzen gut, auch wenn ich die Entscheidung nicht nachvollziehen kann, glaube ich trotzdem, dass es eben, es braucht einen neuen Impuls. Dieses ganze Ding braucht einen neuen Impuls. Wir dachten, es wird vielleicht über Spieler klappen. Die sind noch nicht gesund. Es wird bestimmt auch nochmal was passieren, wenn ein neuer Trainer kommt. Ja. Aber ansonsten, Dazar Obradovic, einer der, ich weiß nicht, ob ich so im Basketball jemanden kennengelernt habe, wo die Diskrepanz so groß ist zwischen dem, was ich von ihm dachte. Ich dachte, das ist ein absoluter Psycho- oder Soziopath, wie wir ihn in den ersten Berliner Jahren kennengelernt haben. Wirklich so gefühlt von außen grausam, wie hart mit den Spielern, wie theatralisch, wie da, also es war wirklich brutal. Und abseits des Feldes ein Bombentyp. Es ist so ein entspannter, so ein netter Kerl. Wirklich krass. Und einer auch der Gründe, warum ich nach Ulm gegangen bin. Ich kenne Stefan Beck, seit ich denken kann. Stefan Beck war damals Manager in Köln. Und ich war von meiner Entscheidung Gießen, Ulm. Und Stefan hat immer gesagt, komm nach Köln. Aber Köln war damals halt ein guter Verein. Die haben meist, was ich, Meisterschaften gewonnen oder Pokal gewonnen. Und ich war mir irgendwie nicht sicher, auch wenn ich Stefan super gerne hatte. Stefan hat gesagt, es war immer so, am Ende der Saison, von der Pro-A-Saison oder von den Zweitligasaisons, hat Köln Spieler quasi schon so noch während der laufenden Saison getestet. Und Stefan meinte, komm bitte eine Woche und wer weiß, was passiert. Und Obradovic war schon bei ein, zwei NBBL-Spielen von mir, hat geguckt und ich habe nicht gut ausgesehen da und er war kein großer Fan. Aber Stefan es war eher was Stefan so ein bisschen gepusht hat. Also Stefan bucht mir ein Hotelzimmer für eine Woche in Köln. Ich soll eine Woche mittrainieren. Ich gehe dahin. Es ist meine erste Bundesliga-Erfahrung. Also ich komme von einem X-Risse, Phoenix Hagen, Ingo Freier, Phoenix Hagen. So in meinem ganzen Leben noch kein einziges Mal, außer so von Individualtrainern mit ernsthaftem Basketball, so richtig in Berührung gewesen. Meine Saison war seit 5 Wochen vorbei. Ich habe nichts anderes gemacht aus, keine Ahnung, Def Jam Fight for New York oder Pro Evolution Soccer 2006 gespielt. Out of shape. Ich fahre nach Köln und Philipp Schwerthelm ist da und Tibor Pleissen da. Und Philipp sagt mir nur, Per, mach dich mental bereit, auf was passiert. Das war junger Obradovic. Wenn ich dir sage, das Training geht los, also Training war, du musst bei Sekunde 1, wenn eigentlich das Warm-up beginnt, schon loose sein ohne Ende. 45 Minuten sprinten wir 3 gegen 0. Einfach so, Pass, Seitenlinie aus. Also einfach nur, ich bin so viel gerannt, meine Oberschenkel haben mich nach 10 Minuten dachte ich, okay, ich kotze sie gleich hin oder meine Muskeln und Sehnen reißen einfach. 45 Minuten einfach ohne Pause und dann gab es den ersten Schluck Wasser und Philipp meinte so, und jetzt 2 Stunden Training. Das war das Warm-up, 2 Stunden Training. Ich sage, ich war wirklich durch und die letzte Viertelstunde haben sie so mannschaftstaktisch sich vorbereitet und ich musste als 19-20-Jähriger ein Pick-and-Roll nehmen, jedes Mal das Gleiche und sie haben Trappen geübt und es waren McElroy am Ball und es war einer von den Großen, ich weiß nicht, ob es Gortat war, so in den Trap-Situationen. Ich durfte nicht rejecten, also ich durfte nicht das Pick-and-Roll nicht nehmen, ich musste in diesen Pick reinlaufen und ich durfte auch nicht splitten, sondern sie wollten daran, was passiert, wenn ich quasi gedoppelt werde für ihr Doppel. Und sobald die Defense wollte natürlich einfach nicht angeschrien werden. Wenn ich dir sage, ich bin die ersten 4 Male, wusste ich gar nicht mehr, wo ich bin. Ich bin da reingelaufen in dieses Doppel und es war, als wäre ich in eine schwarze Glocke rein. Ich wusste nichts, ich wusste nicht, wo ich bin. Ich habe einfach nur Schmerzen an meinen Unterarm gespürt. Ich bin einfach umgefallen, Ball verloren. Aber ich habe noch gekämpft. So. Die ersten 5 Minuten habe ich noch gekämpft, reingedacht, dachte, okay, vielleicht kann ich das. Ich bin 5 Minuten lang irgendwann nur noch wie ein gebrochener Mann in diesen Pick-and-Roll, in dieses Pick-and-Roll reingegangen und wusste, ich werde den Ball verlieren. Ich habe ungefähr 25 Turnover in 10 Minuten gehabt und bin dann nach Hause gefahren, habe Stefan Beck angerufen und sagen, ich gehe zu Mike Taylor nach Ulm. Dafür bin ich nicht gemacht. Also, Obradovic war wirklich unglaublich tough, manchmal wirklich viel zu hart für mich. Es gibt auch Geschichten von Monologen über ihn, die auch fragwürdige Sachen gemacht, über die man jetzt lachschmunzeln kann, er hat meinem Alba-Spieler, glaube ich, gesagt, das ist mein Favorit, oder weiß ich nicht, ob das ein Favorit ist, aber es ist so random, während des Alba-Trainings sagt er dem Spieler einfach, hey, sagt, stopp der Training, sagt, guck mal, du bist eine Pussy, du bist weich, als deine Eltern dich gemacht haben, beim Beischlaf, hörte es sich so an, oh, oh, oh. Ich wiederum bin ein Mann. Als meine Eltern mich zeugten, klang es so. Oh, oh, oh. Und jetzt bitte weiter trainieren. So, das kannst du nicht machen.
Aber er ist
Thomas, das ist deine Entscheidung, mir egal. Mach damit, was du willst.
Aber der Schnittmeister muss entscheiden, ob das drin bleibt oder nicht.
So, egal. Das sind so Sachen, er ist der geilste, er ist der netteste Typ abseits des Feldes. Und ich glaube, er ist auch wirklich ein hervorragender Trainer. Mal sehen, was passiert.
Kannst du dir vorstellen, wie dieser haarlose Typ hier das erste Mal, als er noch Coach war, bei Alba dahin gewackelt ist und wusste, du machst jetzt zum ersten Mal, nachdem du ihn jahrelang nur medial gesehen hast und so, machst jetzt ein Interview mit ihm vor dem Spiel und ich bin dahin gewackelt und ich war wirklich, und da war ich, keine Ahnung, knapp Mitte 20, glaube ich. Und so viel Fernseherfahrung hatte ich da noch nicht. Und dann war es wirklich, und dann dachte ich mir, was ist, hat er seinen Zwillingsbruder geschickt, weil er wirklich, und das war der dann danach, war das ja immer wieder so, es ist ja unfassbar wirklich, wie sympathisch und nett dieser Mensch ist.
Ja.
Und ich hatte mich auf das Schlimmste eingestellt. Ja, so ist das manchmal. So ist auch manchmal die Diskrepanz. Und jetzt, ja, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wen ich vielleicht hat er das noch in sich, wen ich buchen muss, um doch nochmal fit zu werden für unseren Zweikampf. Man könnte jetzt natürlich sagen, du hast so ein paar übliche Verdächtige schon angesprochen. Scariolo gibt es ja da auch noch, da reden wir aber gleich vielleicht noch über einen anderen Club, wo der eventuell bald mal auftaucht. Jetzt könnte man fast sagen, dass sich Dimitris Itoudis zu früh entschieden hat für Hapoel Tel Aviv, wobei dann habe ich wieder auf sein Salär geguckt. Der verdient für die restliche Saison bei einem Eurocup-Team 1 Million und für die nächsten beiden Jahre jeweils 1,8 Millionen. Das ist ja die kuriose Situation. Er beerbt bei Hapoel Tel Aviv seinen langjährigen Assistenten, der jetzt wieder sein Assistent wird. Und das Ziel von Hapoel Tel Aviv, das hat er selber gesagt, Dimitris Itoudis, ist turning Hapoel into a leading Euroleague Club. So, und das ist etwas, woraufhin ich gestern nochmal in so ein Rabbit Hole reingerutscht bin. Denn da gab es natürlich sofort Stimmen bei Twitter, die gesagt haben, wenn Hapoel diese Ambitionen hat und auch in der Lage ist, Itoudis dieses Geld zu zahlen, dann ist das kein gutes Zeichen für Clubs wie Alba Berlin oder Bologna, die keine A-Lizenz haben. Monaco übrigens hatte auch keine A-Lizenz. Wir können an dieser Stelle mal so einen Mini-Exkurs nochmal machen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Ich habe gestern extra nochmal versucht, alle Fakten zusammenzutragen. In 2 Jahren, 2026, laufen alle A-Lizenzen aus. Dann endet dieser 10-Jahres-Turn, den man auch mit IMG als Joint Venture hat, als Medienpartner. Aktuell gibt es 13 Teams, die eine A-Lizenz haben. Darin enthalten ist immer noch ZSKA Moskau, das weiterhin ja vom Wettbewerb ausgeschlossen ist, wo man nicht weiß, wird da eine Lizenz frei? Finden die irgendwann als russisches Team wieder einen Weg zurück in diesen Wettbewerb? Der CEO der Euroleague, Moti Younas, hat jetzt irgendwann im Umfeld des Berliner Final Fours gesagt, er wünscht sich jetzt für den nächsten Zeitraum, dann danach nach 26, sogar 20 Jahre Lizenzen, damit man einen längeren Planungszeitraum hat. So, die Teams, die eine A-Lizenz haben, sind Real, Barcelona, Panathinaikos, Olympiakos, Fenerbahce, Efes, Mailand, Maccabi, die Bayern, Kaunas, Asvel und Baskonia. Die letzten beiden, die ich immer vergesse, genauso wie ZSKA Moskau, dass auch diese eine A-Lizenz haben. Das heißt, wer fehlt dort? Monaco, beide Belgrad-Clubs und Paris. Alle vier, würde ich sagen, mit aber glasklaren Ambitionen und besten Aussichten, eine A-Lizenz zu bekommen. Bei Monaco, dann können wir nochmal über die Halle reden, was auch immer. So, was ist mit Bologna? Was passiert mit der Lizenz von Asvel? Was ist jetzt mit so einem Team wie Hapoel Tel Aviv? Was passiert mit diesem komischen Dubai-Konstrukt? Wird es mehr Lizenzen geben? Wird der Wettbewerb aufgeblasen von 18 auf 20 Teams? Was auch immer. Also das sind alles so Dinge, die ich gestern dann einfach nur, weil ich kurz über Itoudis nachgedacht habe, mal versucht habe, nochmal zusammenzutragen. Ich bin aber natürlich jetzt auch nicht wahnsinnig schlau daraus geworden, was die Quintessenz davon ist. Aber ich habe dann zumindest aus Alba-Sicht einmal darüber nachgedacht, was bedeutet das? Und ich glaube, vor dem Hintergrund, dass es eben beide Belgrad-Teams, Monaco und Paris gibt, die alle auch noch keine A-Lizenz haben, ist es, glaube ich, eher kein so gutes Zeichen für Alba. Würde ich sagen jetzt. Aber das ist eigentlich alles, was ich daraus so richtig gezogen habe. Ich wollte nur mal so ein paar Fakten zusammentragen, weil ich mir sicher bin, dass nicht alle das alles auf dem Schirm haben.
Ja, also da ist natürlich alles Mögliche, steckt da glaube ich noch drin. Das können wir dann vielleicht nochmal genauer beleuchten. Ich würde nur immer wieder auch anmerken, dass ich mir nicht 1000%ig sicher bin, dass das wirklich ein Schreckensszenario wäre für Alba Berlin, wenn sie in einem anderen europäischen Wettbewerb spielen würden als die Euroleague. Mhm.
Da kommt
das
ja dann
müssen
auch
wir einfach dann tatsächlich nochmal erfragen, aber was man so hört, ist es manchmal einfach mehr Last als Lust in bestimmten Bereichen in der Euroleague zu sein.
Da kommen ja dann die Bonusfragen noch dazu. Es geht weiterhin das Gerücht um diesen Merger, also diese Zusammenlegung von Eurocup und Champions League, dass da eben die Euroleague und die FIBA gemeinsame Sache machen, was wohl eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich ist, dass das irgendwann zeitnah passieren wird. Und dann gibt es ja aktuell, wann war das, vergangene Woche auch noch Berichte darüber, dass die NBA intensiv sich Gedanken darüber macht, ohne Euroleague eine eigene europäische Liga gründen zu wollen. Das kam jetzt so relativ knackig vor ein oder zwei Wochen tatsächlich nochmal raus, nachdem es ja immer auch Berichte. Also wir können spekulieren, so viel wir wollen. Es gibt tausend Dinge in alle möglichen Richtungen. Eine Sache scheint sich immer mehr zumindest zu stabilisieren. Da wissen wir ja auch noch nicht so wahnsinnig viel. Aber das Final Four wird wohl dieses Jahr oder kommendes Jahr dann in Belgrad, also Ende dieser Saison in Belgrad ausgetragen. Die Teams haben sich wohl gegen Dubai gesprochen. Das findet IMG so semi, was man so lesen kann. Auch kurios, ne? Wir haben jetzt fast Ende November und es ist einfach noch nicht klar, wo dieses Final Four ausgetragen wird. Vollkommen irre eigentlich. Aber da zeigt es schon, dass es da vielleicht auch intern den einen oder anderen, naja, sagen wir mal, Riss gibt. Okay, das ist der kleine Abriss zu unserer geliebten Euroleague, was so die Grundstrukturen angeht. Und jetzt rein in diese Saison. Monaco haben wir gerade besprochen, weil es eben das Aktuellste ist. Wir wollen jetzt mal auf so zwei, drei Teams gucken und die mal ein bisschen genauer beleuchten anhand dessen, was die Tabelle bislang hergibt. Wir brauchen über Olympiakos und Panathinaikos, würde ich sagen, nicht viel sprechen, weil das haben wir gerade im Umfeld des Derbys relativ viel gemacht. Olympiakos ist gerade in einer herausragenden Verfassung, Fournier ist in einer herausragenden Verfassung. Mein Gefühl bleibt weiterhin das gleiche, dass die irgendwie das perfekte Team sich zusammengebastelt haben, auch weil irgendwie alle Top-Spieler, auch die sie dazu geholt haben, alle irgendwie was zu beweisen haben. So, dann hast du Fenerbahce dahinter. Fenerbahce sogar auf 1. Das stimmt nicht. Fenerbahce nicht dahinter. Fenerbahce mit 8 aus 10. Was ich schon, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber vor dem Hintergrund, wie die Saison bislang läuft, Wilbekin raus, Baldwin noch nicht so drin, finde ich schon bemerkenswert, dass die bislang einfach mal mit 8 aus 10 durch diese Saison gehen. Mhm. Also Fenerbahce mit Jasikevicius, einem wahnsinnig starken Hayes Davis. Da schließt sich übrigens, das passt vielleicht schön zu der Geschichte, die du vorhin erzählt hast. Hast du das mitbekommen, was Hayes Davis jetzt letztens im Shane Larkin Podcast gesagt hat? There is no joy in playing basketball in Europe.
Oh, yeah.
You're sitting next to somebody on the bench and somebody's yelling because somebody scored or you didn't score and everyone's mad. Und hat dann so einen Vergleich gezogen, dass er ja vergangenes Jahr ein bisschen bei Team USA mit abhängen durfte und dass das da eben anders war. Ich hoffe, du würdest es nicht in der Totalität so unterstreichen, dass es gar keinen Spaß macht, in Europa Basketball zu spielen.
Nein, das ist albern. Ich halte schon jemand, Hayes Davis, der natürlich ein herausragender Spieler ist, aber auch immer so ein bisschen mit Sachen kokettiert. Also, wenn für ihn sein Bezugsrahmen der Realität im Basketball ist, die allerbesten Spieler der Welt, die sich seit 10 Jahren kennen und die quasi jetzt einfach in Paris bei den Olympischen Spielen zusammen zocken und dabei kein Spiel verlieren, wenn das ist, was du brauchst, damit dir Basketball Spaß macht, dann ist es natürlich schwierig, in Europa zu spielen. Aber du hörst genau diese Horrorgeschichten aus der NBA. Es ist Politik, die Leute gucken auf ihre Rolle. Wenn du nicht einer von den Creatoren bist, kriegst du keinen Ball. Also ich weiß es nicht. Es ist viel Druck manchmal, es wird viel härter trainiert. Es ist sicherlich, gibt es ganz viele Situationen, wo du 12 Spieler hast und alle haben kurze Verträge und die Spieler wollen weiterkommen und es sind Sprungbretter und du schaffst es nicht, eine Einheit zu formen und so. Das gibt es alles, aber wenn ich hier in der Euroleague vor so einem Publikum, wenn dir das keinen Spaß macht, und das noch als ein Spieler, der Narrenfreiheit hat und 50 Punkte macht im letzten Jahr, so ist für mich jetzt nicht so richtig was ich nachvollziehen kann.
Ja, gut, man muss fairerweise dazu sagen, er hat den Großteil seiner Top-Karriere in Europa unter Jasikevicius gespielt. Da wird halt ein bisschen mehr geschrien, das muss man ehrlicherweise sagen. Bei Fenerbahce übrigens noch das nette Thema, gerade weil wir gerade über Politik und so weiter sprechen. Keine Fenerbahce-Spieler bei der türkischen Nationalmannschaft, weil der Verein im Streit liegt mit dem Verband, weil Ergin Ataman ja weiter Nationaltrainer ist und jetzt vor irgendeinem Spiel ja eine Geste gemacht hat, weil er ja eigentlich Galatasaray-Fan ist, weil Gala Fener im Fußball geschlagen hat und da hat er irgendwie so ein 3-0 oder so gezeigt. Und daraufhin hat Fenerbahce entschieden, dass es keine Fenerbahce-Spieler in der Nationalmannschaft gibt. Ach, da soll noch einer sagen, es gibt im europäischen Basketball nicht auch vielleicht hier und da ein bisschen Politik. So, dann haben wir D abgearbeitet, so die ganz Großkopferten. Fenerbahce, Panna und Olympiakos. Und dahinter rangiert unser aller Lieblingsteam, was nicht deutsch ist, oder? Kann man so sagen. Paris auf 4.
Paris auf 4, ja. Also wie, es gibt tatsächlich für mich wahrscheinlich 3 oder 4 große Überraschungen in der Liga. Paris ist eine davon. Es hat sich für mich tatsächlich früh abgezeichnet. Ich meine, ich habe tatsächlich, glaube ich, recht früh, wenn der Basketball-Guru Holger Speckern hat mir geschrieben, was für eine lachhafte Aussage, Paris kommt niemals in die Playoffs. Zumindest diesen kleinen Kampf habe ich dieses Jahr gewonnen. Paris ist einfach, das ist echt, ja. Also wir stellen uns die Frage, es ist immer noch nach 10 Spieltagen und wir haben so ein paar Überraschungen dabei. Ja? Und wir gucken uns die Mannschaft an und die Frage ist immer, ist es jetzt so, ist es nicht so, ist es echt, ist es irgendwie, was passiert hier? Und für mich ist Paris einfach, das ist, es ist here to stay, ja. Du hast mit, du hast natürlich mit TJ Shorts jemanden, der das anführt, aber, und du kannst dir vielleicht so ein bisschen Sorgen machen, was passiert, falls er sich verletzen sollte, wie nachhaltig das, wie können sie diese Pace gehen? Die Antwort ist, das einzige Mal, was er wirklich verletzt war, war in Crailsheim. Da hat er, glaube ich, mal 10 Spiele oder so ausgesetzt. Er spielt 27 Minuten, das ist eine Pace, die er gehen kann. Wenn du dir jetzt anguckst, in einem Doppelspieltagswoche spielen sie das zweite Spiel auswärts und sie gewinnen in Barcelona 103-87. Die Spieler sind fit. Ich halte sie für die fitteste Mannschaft der ganzen Liga. Sie offensiv rebound. Also sie machen diese ganzen Sachen, die sie unter Iserlo gemacht haben. Für mich, der Eye-Test sagt, also wenn ich das sehe, habe ich das Gefühl, es fehlen so 2-3 Prozentpunkte an dieser so kriegsähnlichen Intensität, also das Offensiv-Rebound, da sind sie jetzt Vierter, das ist eine ihrer Stärken, aber es ist nicht mehr so, dass es so raussticht. Sie provozieren immer noch viele Ballverluste, aber da sind sie auch nicht so extrem. Sie haben diese Pace, sie haben diese Ultra-Aggressivität. Für mich ist kein Spieler dabei, wo ich sage, der spielt jetzt gerade krass über seinen Verhältnissen, sondern wenn ich mir einen Ouattara angucke, der ist eher jemand, wo noch ein bisschen was geht. Mauro Loh hat ein bisschen Probleme, war mal im Roster, mal raus, ist noch nicht so konstant da aufgrund der Verletzungssituation. Das heißt, es ist eher für mich was, wo du sagst, da sind noch 2-3 Prozentpunkte, wo sie steigern können. Ja, Jantun schießt 40%, also die haben, es läuft gut, aber ich gucke mir das nicht an und denke, okay, wie lange soll das noch gut gehen? Und sie sind für mich glasklar die Mannschaft, die jeden Angriff ein, Angriff aus, die klarste Idee haben, was zu tun ist. Ich finde, sie ist eine Mannschaft, die immer wieder verschiedene Verteidigungsarten sehen, einfach aufgrund weil TJ Shorts so speziell ist. Wir haben darüber gesprochen, Box in Ones, Doppeln an der Dreierlinie oder 8 Meter vom Korb weg, ihnen quasi den Ball aus den Händen zu zwingen. Ob es Next-Defenses sind von Alba, was auch immer es ist, sie haben so eine klare Idee, was sie dagegen tun, was sicherlich, wo man ein bisschen dem Trainer den Kredit geben muss, aber auch, es ist einfach die Mannschaft. Du merkst, es ist eine Mannschaft, wo jedes Jahr 7, 8 Spieler bleiben und da kommen Leute zu und du passt dich schnell an. Und wenn sie einen Offensiv-Rebound holen, passen sie den Ball raus. Wie schnell sie daran sind, sich wieder wieder ein gutes Spacing herzustellen, wieder klar zu wissen, ohne groß was ansagen zu müssen, was die nächste Action ist. Oder es ist spät in der Shotclock und es ist ein Switch und sie haben trotzdem immer wieder, sie wissen einfach, was sie tun. Sie wissen kollektiv, was der andere vorhat und das ist ein Riesenvorteil. Und ja, sie sind ein bisschen undersized. Ich habe das Gefühl, es wird noch Spiele geben, da werden sie dafür ein bisschen bestraft. Aber Paris, glaube ich, dass sie unter den ersten 6 landen können. Ja.
Und was wäre das für eine Story? Ne? Jetzt auch mit Mauro Loh gerade gegen Barcelona, 20-Punkte-Gala, 4 von 7, kommt jetzt vielleicht auch dann noch mehr in den Rhythmus. Ich habe übrigens nochmal geschaut, weil es mich interessiert hat. Sein Rekord in der Euroleague liegt immer noch bei diesen wilden 32 Punkten. Erinnerst du dich daran noch für Mailand gegen Roter Stern? Ja. Auswärts hat er mal die 32 einfach rausgeknüppelt. Und ansonsten, weil ich natürlich jetzt auch dann nochmal ein bisschen mehr versucht habe, auf Paris zu achten, also fangen wir mal mit den Basics an. Die haben jetzt einfach 6 in Folge gewonnen. So, die haben Panathinaikos schon geschlagen, die haben bei Monaco gewonnen. Die 3 Niederlagen sind im Schnitt mit 3 Punkten Rückstand. Einmal in Overtime gegen München. Ja, also
knapp. Das war der Start. Ja, sie haben auch ein paar knappe jetzt gewonnen. Und das hat sich so wieder, also wahrscheinlich, wenn du diese 10 Spiele spielst, gewinnst du 7. So, das finde ich schon fair.
Ja, und wenn du dann dir, genau wie du sagst, diese Offensive einfach anguckst, Angriff für Angriff für Angriff, und man würde Stopp drücken und du würdest da Kreise drum ziehen, wer steht jetzt eigentlich da, wo er nicht stehen soll? Ne? Das ist so selten, dass du irgendwie das Gefühl hast, da macht jetzt einer irgendwas, was gerade nicht dem Team hilft. Das finde ich einfach beeindruckend. Und Shorts ohnehin, es macht so viel Spaß, dem Typen zuzugucken. Es gibt zwei kleine Makel. Das eine ist seine Freiwurfquote. Die liegt in der Euroleague bislang bei nicht mal 65%, in der Liga knapp über 70%. Im vierten Viertel und der Overtime geht die runter auf 50%. Das finde ich spannend. Bei Bonn war sie relativ stabil, bei 80, in Crailsheim sogar bei 83, aber das schwankt so die ganze Karriere so ein bisschen hin und her. Und das andere ist, aber vielleicht habe ich mich auch nur so ein bisschen jetzt drauf eingeschossen. Ich bilde mir ein, mich zu erinnern, als TJ Shorts in Bonn war und zumindest auf jeden Fall in der Finalserie gegen Ulm, dass während der Spiele, die ich kommentiert habe, immer wieder von den Ulmern auch moniert wurde, dass Shorts unsauber dribbelt. Mhm. Und ich habe jetzt nochmal mir natürlich viel von ihm angeguckt und dachte mir so, ja, vielleicht habe ich jetzt auch einfach einen zu großen Fokus drauf und andere Spieler machen das auch, aber ich würde wirklich, also es ist schon... Er verschafft sich, du hast es ja gesagt, wie er mit diesen Winkeln spielt, wie er nochmal versucht, den Screen sich anders so ein bisschen zu bauen und so. Und es ist schon so, dass er sich, ich würde sagen, überdurchschnittlich oft im Vergleich zum durchschnittlichen Euroleague-Spieler dadurch einen Vorteil verschafft, dass die Hand super oft unterm Ball ist. Also das ist das Einzige, was mir wirklich jetzt nochmal so richtig ins Auge gestochen ist, als ich viel mir nochmal von ihm so angeguckt habe.
Ich glaube, das ist eine der unterschätztesten Fähigkeiten, wenn du genau diese Linie auf der richtigen Seite betänzeln kannst, immer mal wieder die Hand unter den Ball zu bekommen als Ballhändler. Weil es macht so vieles so viel einfacher. Du kannst aus der Situation alles machen, du kannst sofort werfen, du siehst aber auch, also du kannst so, du verschaffst dir wie eine kurze Pause. Du nimmst den Ball hoch und du kannst kurz nochmal neu, dein Unterbewusstsein kann nochmal neu screenen, wo ist wer, wie ist die Situation, und dann geht's weiter. Das ist anders, wenn du in einem harten Live-Dribbling bist, und du kannst natürlich alles, was mit Verzögerung, mit Manipulieren des Gegenspielers, mit Kamuflieren von Passwegen, mit Abschüssen, das ist alles, wenn du dir diese komischen 0,3 Sekunden erkaufen kannst. Und es ist ja oft eine Entscheidung auch, so eine Gewohnheitsentscheidung. Also wenn ein Spieler so spielt und spielt immer so, dann wird das selten gepfiffen. Dann vielleicht gibt es einen Abend dieses Jahr, wo jemand ihm das dreimal abpfeift. Und dann ist es auch wieder gefährlich. Da wird er sich versuchen müssen zu drosseln. Aber wenn jetzt irgendein anderer Spieler anfangen würde, so zu dribbeln wie Shorts in einem Pick-and-Roll oder in einer Situation, dann würde das wahrscheinlich gepfiffen werden. Das heißt, es ist einfach, sich historisch da genau an die Grenze zu arbeiten und so viel Vorteil wie möglich aus diesen Pausen, aus diesen Sequenzen rauszuziehen, ohne bestraft zu werden, ist, was auch einfach clever ist, ja.
Ja, absolut. Ich bin mal gespannt, ob es den einen oder anderen Coach gibt oder dessen Assistenten das auch nochmal krass aufgefallen ist in der Vorbereitung und der wirklich versucht, mein ganzes Spiel lang die Schiris daraufhin zu bearbeiten. Ja. Weil ganz im Ernst, ich würde es machen. Und zwar das ganze Spiel über. Ja, also das und genau wie du sagst, das ist, war auch so mein Gedanke. Ja, und dadurch, durch dieses nochmal leichtere Verzögern, kriegt er natürlich auch immer noch mal eine kleine Lücke irgendwo aufgebrochen, die vielleicht vorher noch nicht da war. Also das ist.
Wobei, hundertprozentig, trotzdem müssen wir natürlich aufpassen, das ist nur das einzige kleine Fädchen, was du da dran frickeln willst. So das, was es Erwähnenswertes gibt, wenn wir nicht die Loblieder auf TJ Shorts singen. Weil was er auch gerade wieder mit Wesley gemacht hat, in 1 gegen 1 Situationen, diese ganze, das ist jetzt eingepreist. Das müssen wir nicht nochmal durchgehen, wie eindrücklich das ist. Er macht nicht 18 Punkte in 27 Minuten, weil er ständig schaufelt, sondern hat er sich einen cleveren, eine Nische gefunden, und das ist was sein Spiel unterstützt und was man, wenn man auf der gegnerischen Seite ist, was einen da durchaus zur Verzweiflung treiben kann.
Also du sagst, die sind gekommen, um zu bleiben und auch um zu bleiben in diesen Top 6, was direkt einen Platz in den Playoffs bringen würde. Und das gilt auch für die Bayern?
Es gilt weniger für die Bayern, aber also ich bin eher in der Mitte bei den Bayern. Zwischen, wenn du mich fragen müsstest, ist das echt, ist es nicht echt. Wenn ich mir da angucke, okay, wo fange ich an? Fange ich beim Individuellen an? Sind sie krass gesund geblieben? Nein. Also das ist schon mal zum Beispiel was, was sich auch eher schon nochmal verbessern kann. Also es kann sein, dass wenn Lucic und Giffey zurückkommen, dass sie dann tiefer sein werden und so weiter. Die individuellen Performances von Edwards und Booker sind trotzdem eigentlich in der Form und nach 10 Spielen nicht zu erklären. Booker, Edwards kriegt natürlich viel mehr Aufmerksamkeit. Und zu Recht, wenn du 21 Punkte im Schnitt machst und letztes Jahr wirklich dachten wir phasenweise, ist er überhaupt spielbar in der Art und Weise. Da können wir gleich auch kurz drüber sprechen. Aber jetzt muss man erstmal über Booker sprechen. Booker spielt 25 Minuten. Er macht 16 und 5 mit einem Steal und macht sein Ding. Er schießt 67% aus dem Zweierbereich, 41% Dreier und 89% von der Freiwurflinie der Euroleague. Er ist für mich, nach Vesenkov, ist er der zweitbeste Power Forward der Liga aktuell. Und ich weiß, Şengelya spielt auf dem Papier eine krasse Saison und Mirotić gibt es in der Liga und Chima Moneke, wie sie alle heißen. Für mich ist er der zweitbeste Power Forward der Liga. Ich habe Erklärungsansätze, was Coach Herbert mit ihm gemacht hat, ist sensationell. Er kriegt alles aus dem Spielverlauf. Wenn ich mir überlege, letztes Jahr hat er 9 Punkte gemacht, ineffizient gewesen, immer wieder schlechte Würfe dabei gewesen. Die Zusammensetzung, die Komposition von seiner Wurfauswahl ist einfach um 1000% in die Höhe gegangen. Letztes Jahr ständig Open Corner, Pick and Pops. Also ist keiner in der Ecke, Booker kommt rangelaufen, Guard hat den Ball 45, Booker flieht sich so auf 4-5 Meter, kriegt den Ball, spielt 1 gegen 1. Kann er ja machen, so. Aber trotzdem zu erkennen, das schneiden wir alles raus. Die schlechten Würfe schneiden wir raus. Es sind Rimruns, er läuft hart das Feld. Es sind Pick'n'Rolls mit Nicola Bepp ohne Ende. Und auf allen drei Ebenen. Lobthread, ich verstehe nicht, wie jemand mit 33 auf einmal eine der größten Lobthreads der Liga geworden ist. Oder also die Gefahr fürs Lobanspiel. Midrange hat er sowieso, jetzt schießt er den Dreier 41%. Gerade oben von Top of the Key schießt er 50%. Und es ist auch einfach... er macht immer mehr, er macht alles ist effizienter, alles ist tighter. Die Schlechten sind rausgefallen. Wird er so spielen können über das ganze Jahr? Weiß ich nicht. Aber Fakt ist, dass er in Kombination mit Edwards haben sie zwei der besten 15 Euroleague-Spieler gerade in ihren Reihen. Und nochmal, die Sprünge sind so krass, dass eigentlich mein gesunder Menschenverstand sagt, das kann nicht so bleiben. Mhm. Aber wir werden es sehen. Edwards auf der anderen Seite, all die ganzen Shooting Guards sind weg. Normalerweise sagst du, okay, die Scorer, Combo-Scorer in der Euroleague, die sind so dicht. Edwards ist auf Platz 15 da. Shane Larkin verletzt. Scotty Wilbekin verletzt. Mike James hat Rücken-OP und sieht anders aus. Und auf einmal guckst du dir an, der Einzige, der richtig auf dem gleichen Niveau liefert, ist Kendrick Nunn. Der macht Tag ein, Tag aus sein Ding. Ansonsten könntest du sagen, ist Edwards in seiner Rolle, in dem Job, den er hat, und noch darüber hinaus, mal auch wenn er pennt manchmal ohne Ende und der Defense was wegnimmt und seine Post-Defense frech ist, haben wir alles schon auch angesprochen, macht seinen Job so gut wie kein anderer in der Liga. Und du hast auf einmal als München zwei Spieler, die einfach auf ihren Positionen die vielleicht besten Spieler oder mit die besten Spieler der Liga sind. Und das ist einzigartig. Und da musst du einfach immer Kredit an die Spieler, aber führt keinen Weg dran vorbei oder über Gordy Herbert zu sprechen.
Der weise Mann an der Seitenlinie hat mal wieder das getan. Ich habe jetzt letztens eine Sendung mit Pascal Roller gehabt und er sagte auch nochmal, als wir uns über Gordy unterhalten haben, dass er es irgendwie auf seine Art schafft, die Spieler zu maximieren. Und ich meine, wie haben wir das die letzten Jahre gesehen? Ne? Also nur noch mal ganz kurz, weil mir da so zwei, drei interessante Zahlen bei Edwards aufgefallen sind. Also die letzten drei Spiele sind es über 24 Punkte im Schnitt. Er ist übrigens nach Sylvain Francisco, auch das spannend, der beste Spieler, der beste Clutch-Spieler, kann man sagen, der Liga. Wenn du so reinguckst, nur die Zahlen, viertes Viertel und Overtime, macht nur Francisco mehr Punkte. Er nimmt die meisten Dreierversuche der Liga, das sind fast 8, aber der Unterschied zu denen, die danach kommen, zu Heafy, Howard, Hezonja, ist, er trifft die bislang mit einem Volumen bei dem Wurfvolumen mit fast 40%. Alle anderen sind beim knapp über 30%, wenn überhaupt. Und es steht natürlich, und das ist so ein bisschen der einzige Gedanke, den ich auch dabei hatte, auch als wir gerade über Shorts gesprochen haben, es steht dann, was sind es, 29 Minuten bislang auf dem Parkett. Und auch da sagt mir irgendwie mein, okay, wenn es 32 wären, würde mir das noch ein bisschen mehr auffallen, so sind es 29. Und es gibt immerhin auch noch ein paar Spieler in der Euroleague, die noch länger auf dem Parkett stehen als er. Aber da habe ich das kleine Zeichen irgendwie, wie lange ist das reproduzierbar? Und dann sind wir beim Coach, weil, wie gesagt, Pascal sagt auch, er hat das miterlebt und da ist er nicht der Einzige, wenn du dich mit Joe Fugmann unterhältst und so. Er sagt, der schafft das, dich im Zweifel auch eine ganze Saison so surfen zu lassen.
Ja, also auch da ist nochmal eine Diskrepanz zwischen dem, wie wir ihn am Ende in Frankfurt gesehen haben. Ich habe die Frankfurter Mannschaft nicht geguckt, also gerade die letzten Jahre, und dachte so, wow, was er alles rausquetscht. Das war nicht das, was jetzt passiert. Was er mit dem DBB gemacht hat und was er jetzt da macht, ist einfach ist unfassbar. Ich hatte beispielsweise meine Zweifel beim Nick Weiler-Bepp und ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe. Größter Nick Weiler-Bepp-Fan aller Zeiten. In der Rolle als Schweizer Taschenmesser von der Bank oder Starter. So Lückenfüller. Was ist das für ein Luxus, den zu haben? Aber als Pacemaker, als Motor, als 25 Minuten, 30 Minuten auf der 1, dachte ich mir, das ist ein Look, das macht mir manchmal das Spiel zu langsam, hält manchmal den Ball ein bisschen, ist in den Pick-and-Rolls, gerade in den initialen Pick-and-Rolls, wenn er den Ball nach vorne, ist nicht jemand, der pusht und sofort angreift und in die Zone kommt. Das, was er jetzt macht, ist dieses beruhigte 5 Assists, 5 Rebounds, 1,4 Turnover, das ist ein Stückwerk, das ist so wahnsinnig. Mhm. Also er scoret manchmal, er schießt seinen Dreier 35%, er schießt die manchmal in der Shotclock, aber er hat Kombinationen, er findet Booker, wann immer er will, und du guckst dir es einfach an und denkst, du hast fast alle Spieler an ihrem also du hast ein paar Spieler am absoluten Limit und du hast ein paar Spieler, wo du denkst, oder da gehen vielleicht noch 2-3%, aber insgesamt hast du irgendwie, du hast keinen verloren. Du hast keinen, wo du sagst, mit dem funktioniert noch gar nichts. Oscar da Silva, es kommt langsam an die Obst, klar, kann noch sich, schießt irgendwann auch wieder 40% und kriegt vielleicht noch einen besseren Look, aber er hat immer auch Wert, wenn er nicht unbedingt selber aktiv ist. Und Elias Harris, wenn er kommt, produziert. Der Kratschenkov, finde ich, stabilisiert sich, sieht immer besser aus. Aber klar, bei Edwards ist nicht so viel für mich die Frage, hat er den Juice oder hat er die Energie? Alles, was du von Bayern intern hörst, ist, dass er ein absoluter Marathonmann ist und er könnte auch 60 Minuten spielen, das würde keinen Unterschied machen. Als Kollektiv, aber als Ganzes, als Einheit mit 7-8 Leuten, haben wir ja schon gesprochen, bin ich immer noch nicht sold, dass das funktioniert. Aber Fakt ist, das ist keine Flug. Und auch gerade bei München spielen, oder wenn du dir jetzt den Schedule anguckst und so, die Euroleague ist einfach nicht so beängstigend als Gesamteinheit wie sonst. Und das ist ein Punkt, den haben wir gleich bei Partizan nochmal. Du guckst dir nicht an den Schedule und sagst, wo sollen denn da Siege herkommen? Sondern du guckst dir das Ding an und denkst, ganz ehrlich, so jemand wie Monaco, so jemand wie Maccabi, so jemand wie Partizan, jemand wie Red Star, all diese ganzen Mannschaften. Letztes Jahr war es gerade im ersten halben Jahr, hast du gedacht, okay, ich habe alle Top-Mannschaften, die ist zu schlagen sowieso nahezu unmöglich. Und dann hast du noch so jemand wie Valencia, und dann hast du noch jemand wie Bologna, und dann hast du noch Maccabi. Und du denkst so, wen schlagen wir denn? So, das ist dieses Jahr nicht so. Dieses Jahr ist es fast andersrum. Du guckst dir an, Barcelona zu Hause, So, also du hast ganz wenig Niederlagen, die du dir quasi schon reinschreibst mit Bleistift, weil es ist alles viel näher dran, als wir erwartet haben, und ich glaube auch, dass es bei München mal eine schwierige Saisonphase geben wird, das ist jetzt keine Riesenaussage, aber insgesamt glaube ich, dass sie unter den ersten 8 landen werden.
Haben halt auch nochmal reagiert, ne? Jetzt auf Lucic, Giffey raus, haben Bitim ausgeliehen von Fenner, und der hat in der NBA mal so ein bisschen reingeschnuppert in der vergangenen Saison für Chicago, hat in der G-League da ziemlich rasiert, wie viel man jetzt auch der G-League geben mag oder nicht. Übrigens an der Seite von Max Heidegger, Habe ich gesehen. Oh, der hat da auch noch mal ein bisschen. Und dann auch geil, weil ich mich natürlich versuche, ein bisschen mit dem Neuzugang zu beschäftigen. Er hat ja vorher in seinem letzten Jahr in Europa für Bursaspor in der Liga und im Eurocup aber richtig abgeliefert. Und da hat er mit einem gewissen Derek Needham zusammengespielt. Da habe ich ja. Also der ein oder andere Querverweis ist noch da. Und der kommt dann halt, um die Small-Forward-Position auch noch aufzupolstern. Und auch ein super spannender Spieler. Ich gehe so ein bisschen mit dir, während ich bei Paris das noch ein bisschen als gefestigter ansehe und gar nicht so richtig hundertprozentig erklären kann, warum, ist bei den Bayern das Fragezeichen kleiner, was so die Top 6 angeht. Und ich meine, was ist das für eine Diskussion, die wir überhaupt jetzt führen gerade, ne? Also dann reden wir.
Das ist unvorstellbar. Aber es ist ja quasi auch so, wenn du eine Mannschaft hast, die beste, also ist Bayern die beste Euroleague-Offense quasi der ganzen Saison sein, ist was dich eher mal skeptisch machen lässt, als wenn du dir Paris anguckst und sagst, die sind eine sehr, sehr gute Offense, ziemlich gute Defense. Ist es bei München so, defensiv löchrig bis mittel, Offense überragend, und das ist natürlich was, wo du denkst, okay, da kann es auch mal Phasen geben, da triffst du deine Würfe nicht, da hast du einen Slump, da hat der ein oder andere entscheidende Spieler von dir produziert nicht weiter so offensiv, und schon stehst du da mit einer Defense, die das vielleicht nicht auffangen kann, Top-6-Mannschaft zu sein. Aber insgesamt, glaube ich, wir sind gestartet und dachten so, ey, wenn die unter die ersten 10 kommen, Riesenerfolg. Und du weißt, wir arbeiten für Magenta Sport, das Zuhause der besten Euroliga, der besten Liga Europas. Wir wollen natürlich auch davon sprechen, dass die deutschen Teams uns verzaubern und mal was Gutes machen. Und wir waren, sag ich mal so, nervös bis bisschen nervös, bevor die Saison losging.
Das ist wohl wahr. Und das haben uns die Bayern auf jeden Fall genommen. Das war mal so unser Reinstechen in die Teams, die uns bislang besonders viel Spaß machen. Fehlt natürlich noch die andere Seite der Medaille. Und da, Per Günther, ist es jetzt Zeit. Ich freue mich auf den schönsten Part dieses Podcasts für unsere neue Rubrik. Oh.
Abteilung Antwort.
Hello, please leave your message after the tone.
Ja, denn, liebe Freunde, ihr dachtet wohl nicht, wir haben euch vergessen. Unter der Nummer 0151 566 58335 könnt ihr an unser Redaktionshandy und an den lieben Thomas, der sich hier den ganzen Wahnsinn gönnt, entweder Sprachnachrichten oder auch, und das ist heute der Fall, einfach normale Nachrichten schicken mit Fragen an. Per, hast du übrigens gehört, bist du nicht skeptisch geworden, als du gerade diese Rubrik gehört hast? Hast du gehört, wie das Abteilung Antwort klang? Also das Eingesprochene?
Sollte ich die Stimme kennen?
Eventuell, ja. Denn das war deine. Nee. Denn wir haben mal ein bisschen die wir haben mal ein bisschen die KI angeworfen. Es ist, ich sag, also, Spoiler Alert, Freunde, Finger weg davon, das ist gruselig. Was jetzt kommt, ist aber gleichzeitig auch extrem spaßig. Denn es gibt Programme, die man mittlerweile, und Thomas und ich haben da ein bisschen Spaß dran gehabt, und ich habe gestern den halben Tag, wo ich mich eigentlich inhaltlich auf diesen Podcast vorbereiten wollte, damit zu tun gehabt. Es gibt Programme, da kann man quasi dich klonen oder deine Stimme klonen, weil, ne, und ich verrate jetzt nicht genau, wie das funktioniert, aber es geht. Und dann kann man zum Beispiel Per Günther 2.0 Folgendes sagen lassen.
Benny Zander, vogelwilder Typ, keine Ahnung von Basketball, aber immer große Fresse.
Also, man kann, und ich finde, es ist schon beängstigend, oder?
Ja, also man erkennt sich, also ich finde, wie die Stimme klingt, ist quasi identisch, aber so der Rhythmus, hätte ich jetzt gesagt, ist noch andeutlich anders.
Ja, also wir können nochmal den.
Es ist halt nur eine Frage der Zeit, und deswegen spiel's nochmal ab.
Also ich habe versucht, auch mit so Pausen dann extra noch reinschneiden, den Rhythmus ein bisschen mehr hinzukriegen, weil der mir auch nicht hundertprozentig gefallen hat. Aber du kommst nicht nah dran. Ich habe mal noch das hier auch von dir einsprechen lassen.
Kinder, Finger weg von den Drogen.
Das finde ich.
Ja, da, so würde ich das auch sagen, ja.
Und ein besonderes, da musst du mich nachher dran erinnern, das hebe ich mir ganz für den Schluss auf. Jetzt kommen wir erstmal zu Abteilung Antwort. So heißt unsere Rubrik ab sofort. Wenn ihr Fragen habt, beantworten wir die. Und es ist jetzt schon ein kleines Weilchen her, da hat der liebe Philipp uns folgende Nachricht geschickt. Hallo zusammen, ich habe Real Madrid in den letzten beiden Tagen zweimal live gesehen. Das erste Mal in Bilbao, das zweite Mal bei Baskonia. Beide Male können sie knappe Spiele am Ende nicht mehr drehen. Es ist also ungefähr ein Monat her, dass er die Mannschaft gesehen hat. Meine Frage, was ist los mit Real? Was braucht es, damit das Ruder herumgerissen werden kann? Wie lange ist der Trainer noch haltbar, oder ist es der von euch vorhergesagte Umbruch im Kader, der Probleme macht. Ist absolut immer noch aktuell, diese Frage, und passt heute perfekt, denn wir müssen über Real reden. Abteilung Antwort, bitte.
Real. Also, für mich ist es ist natürlich schon eine starke Überraschung. Wir haben es aber so früh gecallt, wie es irgendwie möglich war, dass wir davon ausgehen und dass die Gefahr besteht, dass es zwischenmenschlich oder chemietechnisch dieses Jahr bei Real schwierig werden konnte. Wir haben darüber gesprochen. Die großen Anführer sind nicht da. Dass das so schnell, so von außen, was heißt hässlich, ist es jetzt nur, also es war schon, es gibt schon hässliche Sequenzen in dieser Euroleague-Saison, und wenn du 4-6 bist mit dem Kader, ist definitiv irgendwas im Argen. Auf der gleichen Seite ist es trotzdem so, dass wenn du wieder dich diesem gesamten, du näherst dich, okay, sie sind 4-6, sie haben jetzt, glaube ich, 3 Spiele in Folge verloren oder so und haben auswärts noch kein Spiel gewonnen, und du näherst dich dem Ganzen und sagst, sind sie gesund gewesen? Da ist das erste Mal, dass ich sage, okay, das sind sie definitiv nicht. Hezonja hat diese 7 Kilo komische Krankheit und wird Vater. Musa hat die Hälfte der Spiele verpasst. Garuba, der für mich dieses Element gewesen wäre, ja, ich weiß, er vereinigt nicht Offense und Defense wie Yabusele, aber er ist zumindest so ein bisschen dieses, jetzt können wir mal undersized physisch spielen. Und er hat gegen München gespielt, das war das einzige Spiel bisher, 4 Minuten. Kein guter Auftritt. Aber wenn man sich zurückerinnert an die Eurobasket 22 und zu was er defensiv in der Lage ist, dann weiß man auch, dass das Real Madrid helfen würde. So. Dann Ibaka wird nicht so richtig genutzt. Felice hat, glaube ich, auch bisher 1 Spiel gemacht oder 1,5 Spiele gemacht. Das letzte Spiel 5 Sekunden, erstes Spiel gegen München einmal ein paar Minuten gespielt. So. Es ist insgesamt so, du bist zu dünn besetzt. Yabusele kannst du nicht ersetzen, 1-1, aber ich finde, du hättest genug. Du hast Leadership verloren. Das erklärt im Ganzen nicht, so wie es jetzt läuft, aber für mich ist das absolut fixbar. Wenn du ich finde, du brauchst einen neuen Impuls, du brauchst einen neuen Trainer, beziehungsweise, das ist die einfachste Stellschraube, was ich gesehen habe. Es ist unfair, es ist komisch. Letztes Jahr war er dominant, aber es ist so, wenn du das fixen wollen würdest.
Aber auch nur ein halbes Jahr, ne, Günni? Also, das muss man schon.
Ja, genau, genau. Letztes Jahr, genau, du hast absolut recht. In der zweiten Saisonhälfte war es schon so, okay, da gab es diese Momente, wo wir dachten, okay, sie zocken mit dem An-Ausschalter rum. Und es gab Spiele, wo man dachte, okay, das ist zumindest auf dem Kalender und da müssen sie jetzt performen, und da haben sie nicht performt oder haben sie nur eine Halbzeit performt. Nee. Das heißt, hat sich irgendwie zumindest in der zweiten Halbzeit angedeutet, und da passt einfach was nicht. Und wenn du diesen teuren Kader hast und du hast den Trainer, der irgendwie immer noch vielleicht so als Assistenztrainer gesehen wird, wie auch immer, und du holst jemand anders, bin ich mir sicher, und du holst einen neuen Spieler, du holst irgendjemanden auf deine Guard-Position, oder du hast Geduld und wartest, bis wirklich alle Kräfte wieder beisammen sind, und dann wird sich das ändern, weil letztes Jahr EuroLeague First und Second Team hast du 3 Spieler dabei. Du hast immer noch die gleichen. Du hast immer noch Campazzo, du hast immer noch Tavares, du hast immer noch Hezonja. Für mich war Musa der 11. beste Spieler letztes Jahr. Das heißt, du hast 4 Spieler der besten, quasi der mehr oder weniger der besten 10, 15 EuroLeague-Spieler. Wenn du nicht daran glaubst, dass du damit, wenn du ausgeruht bist und gesund am Ende der Saison in der Playoff-Serie bist, zumindest mal mindestens 50-50 Chancen hast, in die Serie zu gewinnen, dann kann ich einfach nicht mit dir gehen. So.
Ja, also ich glaube, dass es diesen Impuls schon braucht, weil bei mir steht hier auch, irgendwas stimmt dann nicht. Also ich saß in der Konferenz, als sie dieses Spiel gegen Efes verlieren und im zweiten Viertel mit 27 hinten liegen. Sie machen dann nochmal das Comeback. Alles fair. Machen das Comeback, sind nochmal dran, bis auf ein, zwei Fastbreaks. Wenn sie da abschließen, gehen sie sogar in Führung. Davor, bei der Pleite in Mailand, liegen sie schon mit 22 hinten. Und ich habe immer noch im Hinterkopf, was der Hezonja im Oktober einmal rausgelassen hat gegenüber den Medien, als er gesagt hat, der Matteo, he keeps changing us, we can't find a rhythm with the new players, we're going to have to work really hard if we want to achieve something. Und das hat sich festgesetzt in mein Hirn, wenn ein Schlüsselspieler sowas so offen nach außen kommuniziert und du dann jetzt zuletzt diese Spiele siehst, wo die wirklich so baden gehen zwischendurch, was dir immer mal in einem Basketballspiel passieren kann. Aber 2 Spiele sind mir dann schon irgendwie als Stichprobe zu groß und du auswärts geht gar nichts. Also du sagst es, das ist auch mein Gefühl, irgendwas passt da nicht. Dazu kommt wirklich ein defensiver Ansatz von manchen Spielern, der ja wirklich hanebüchen ist. Also das ist ja wirklich absolutes Alibi-Verteidigen, was da teilweise stattfindet. Und das alles zusammen ergibt irgendwie diese Gemengelage. Und deswegen teile ich dein Gefühl total, was die angeht, dass das so in der Konstellation nicht erfolgsversprechend sein wird.
Ja, also sie sind nicht weit entfernt, trotzdem für mich. Es ist halt so, du kannst auch nicht richtig sagen, was ihre Schwäche ist. Sie haben Spiele, also auch die ganzen analytischen Tools, die wir haben, die sagen alle, sie verteidigen eigentlich ganz gut und sie greifen auch ganz gut an. Und das ist auch das, was du siehst. Sie machen 93 gegen Partizan, 95 gegen Red Star, 90 gegen Panna. Sie machen dann aber auch 72 gegen Baskonia oder 64 zu Hause gegen Efes. Also sie haben Phasen, da können sie mit den Besten verteidigen. Sie haben Phasen, da können sie mit den Besten angreifen. Und sie haben aber auch Phasen, wo irgendwie nichts davon da ist. Diese Rhythmusgeschichte, bin ich der erste Verfechter davon. Real hat das für mich quasi initiiert. Das kommt aus der ACB, aus der Liga, wo du den heftigsten Wettbewerb hast auf nationaler Ebene, dass du wirklich so viele Spieler brauchst. Und dieses, alle spielen 20 Minuten oder 6 spielen 22 und 5 spielen 18 oder wie auch immer, es geht wahrscheinlich nicht auf, werden wahrscheinlich nicht 240 Minuten sein, egal. Aber dieses Ding hat mich manchmal genervt und ich dachte immer, okay, wenn Leadership nicht da ist und der ein oder andere Spieler ist eigentlich zu gut, 22 Minuten zu spielen, dann wird es problematisch. Die ekelhafte Wahrheit ist aber, Chus Mateus coacht für mich so, als ging es absolut um seinen Job. Letztes Spiel gegen Efes, Campazzo 35, Hezonja 37, Tavares 31. Ja. Das ist nicht gesehen. Das gibt es nicht bei Real Madrid wie in der regulären Saison. Und jetzt kann man sagen, die Mannschaft ist nicht tief, aber die Mannschaft ist tief genug. Du hast Ibaka, du hast, keine Ahnung, die ganzen Abaldes, wie sie heißen. Also du hast schon Spieler, das müssen nicht so sein. Die müssen nicht 37 spielen. Irgendwann im November, wenn dein Ziel normalerweise ist, im Mai deinen besten Basketball zu spielen. Das heißt, es ist schon Notfallsituation. Manchmal machen Coaches das auch, um einfach anzuzeigen, was soll ich machen? Ich habe nicht genug Spieler, ich brauche jemanden. Das ist sicherlich das, was Chus Mateo argumentieren wird, dass es das dünnste im Real-Roster ist, was wir hatten in den letzten Jahren. Aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass wir Real Madrid im Final vorsehen werden.
Ich auch. Ja, gehe ich mit. Ich habe kurz überlegt, ob ich einfach nur aus Prinzip die andere Meinung nehme. Aber nee, gehe ich tatsächlich mit. Aber wir können bei Real festhalten. Also bislang ist es
Katastrophe.
Aber es kann auch ganz schnell wieder
sensationell
werden. Oh Gott, man hätte mir das nicht zeigen dürfen, dass es das gibt. Shoutout an meinen Kumpel Conny, der mir eine Sprachnachricht geschickt hat, von mir selbst an mich adressiert, weswegen ich überhaupt nur rausgefunden habe, dass diese Dinge heutzutage schon möglich sind. Fehlt noch, apropos Katastrophe, du hast es vorhin schon gesagt, Partizan. Das ist ja, also das könnte man ehrlicherweise sagen, ist eigentlich die größte Baustelle im Moment in der Euroleague. Ne? Gerade auch bei dem Budget, was die da haben. Also das Budget bei Partizan liegt für Staff und Kader liegt bei 15 Millionen. Ist fast dreimal so hoch wie das von Alba und von Paris im Übrigen. Ist 3 Millionen höher als das von Kaunas. Sie haben das Budget auch nochmal angehoben, haben den Kader komplett auf links gedreht und wie sieht es bislang aus? 2-8, nur 2 Siege aus den ersten 10 Spielen, jetzt 6-mal in Folge verloren, davon 4-mal zu Hause. Ja, und dann habe ich mir trotzdem irgendwie den Kader angeguckt, den mit dem Vorjahr verglichen und dachte mir, warum sollen die eigentlich besser sein als letztes Jahr? Oder warum sollen sie überhaupt genauso gut sein wie letztes Jahr?
Also, Partizan ist das große Enigma. Mein Herz blutet. Wenn ich, glaube ich, für eine Mannschaft einen Bias hätte oder eine Vorliebe hätte, dann ist es Partizan. Ich weiß nicht, es lag wahrscheinlich daran, dass ich bei einem Playoff- oder Partizan-Spiel gewesen bin in dieser Halle. Ich habe immer natürlich einen Hang zu der serbischen Basketballkultur. Ich liebe die Alexander Nikolic-Halle, aber ich liebe auch die Stark Arena. Es ist einfach, und für mich ist es dann nochmal, Red Star macht auch so Bock, aber Partizan ist es für mich einfach. Das tut weh, das zu sehen. Wenn wir mal so die gleiche Analysemethode benutzen, wir gucken Verletzungen. Die 7 Spieler bei Partizan, die meisten Minuten spielen. Bonga übrigens, Isaac Bonga mit den meisten Minuten bei Partizan. Bonga, Khalik Jones, Lundberg, Tyreek Johnson, Tilly Kinah, Sterling Brown und Brandon Davis. Das sind mögliche 70 Spiele. Sie haben 69 Spiele zusammen gemacht. Sie sind so gesund, wie man irgend auf diesem Planeten gesund sein kann. Dann, für mich wäre die nächste Frage, letztes Jahr waren sie defensiv schwach. Dazu später mehr. Jetzt haben sie bewusst Spieler geholt, die Defensive entweder einfach rohe Athletik auch an den Tag legen, wie halt ein Tariq Jones, aber auch einfach ausgewiesene Verteidiger sind Tilly Kinah und Isaac Bonga. Denkst du, okay, vielleicht leidet jetzt einfach, bist du jetzt zu stark in die andere Richtung gerutscht, dass du einfach defensive Teile kaufst und du schaffst es nicht, das offensiv irgendwie zu überwinden. Frank the Tank, Tilly Kinah schießt 44% von der Dreierlinie, ist der zweitbeste Dreierwerfer nach Isaac Bonga mit 44,1% von der Dreierlinie. Wenn du dir dann noch überlegst, wer wär noch gut, wenn wir den hätten, dass er werfen kann, weil die Idee ist, manchmal auch mit zwei größeren Spielern zu spielen oder eben mit einem Stretch-Fünfer. Brandon Davis schießt 40% von der Dreierlinie. Wenn du mir all das sagst, die sind kerngesund, die in Anführungszeichen wackeligen Verteidiger-Freaks schießen alles rein, dann gibt es für mich keinen Weg zu verstehen, wie du 2-8 sein kannst. In der EU-League, wo wir es gerade gesagt haben, wo du nicht auf den Spielplan guckst und denkst, wo sollen die Siege herkommen? Und wenn du sagst, du hast jetzt diese 6 Niederlagen voll, du hast zweimal die Italiener zu Hause. Du hast einfach Spiele-Ding. Die Saison geht los, schwieriges Auftaktprogramm. Ich glaube, du musst nach Baskonia, verlierst knapp, dann musst du bei Real und spielst mit Real auf Augenhöhe, schlägst, glaube ich, Panna zu Hause, dominierst München. Also Bayern-München-Fans, die nur dieses München-Spiel gesehen haben von Partizan, die müssen denken, die sind im falschen Film, weil einfach Partizan so dominant aus. Also sie sahen schneller aus, länger aus, aggressiver aus. Sie haben diesen Heimvorteil. Dann stöberst du da rein. Es gibt schon eine Schwachstelle in dem Kader aktuell. Für mich ist Carly Jones macht seinen Job. Nicht mehr, nicht weniger, phasenweise ein bisschen holprig. Du hast dann dieses Guard-Duo, was viel zu ineffizient ist in Dwayne Washington und Lundberg. Mhm. Aber das sind auch wieder, ist ein offensives Thema noch. Obwohl die Offensive von Partizan nicht das Problem ist. Dwayne Washington schießt, glaube ich, also trifft gar nichts, schießt 30% aus dem Feld. Ist einfach ein Junge, ist seine erste europäische Station. Musst du auch so ein bisschen einpreisen, dass du gerade in den ersten 10 Spielen nicht von ihm bekommst. Dwayne Washington übrigens, Sohn der Legende, ist in Frankfurt geboren. Ich weiß nicht, ob das für uns irgendwann nochmal, wenn er besser spielen sollte, für uns interessant sein sollte. Hat angeblich auch schon einen deutschen Pass. Sohn von Tatami Röndorf-Legende Dwayne Washington, der Zweite.
Das habe ich auch gelesen mit dem deutschen Pass. Ja, klar. Ja. Mhm.
Und dazu noch Neffe von Derek Fischer. Okay, Shoutout, dann mach mal was Besseres. Aber Lundberg trifft gar nichts. Letzten 4 Spiele von unserem Boy Lundberg. 0 von 6, davor 0 von 7, davor 3 von 10, dann vor 0 von 5. Einfach 3 von 29 in den letzten 4 Spielen geschossen. Überlebst du nicht, wenn jemand 23 Minuten spielt. Und dann denke ich mir, okay, ich verstehe, du brauchst einen zweiten Creator, jemand, der so das organisiert. Die Offense ist nicht das Problem. Hier sind die letzten 3 Jahre von Partizan, das Offensivrating. 22, 23, 118,4. Das ist so ziemlich einer der schlechtesten Werte der EuroLeague. 118 Punkte auf 100 Possessions geben sie ab.
Ach so, Defensivrating.
Defensivrating, sorry. Defensivrating, sorry. Defensivrating der letzten 3 Jahre. 22, 23. 118,4 Punkte abgeben. Sagen wir mal mit das Schlechteste der EuroLeague. Unter anderem im Kader Spieler wie Exum, Ledey, Avramovic, Nunnally, Spieler, die in anderen Händen vielleicht defensiv, sagen wir mal, kannst du zumindest ein bisschen was formen. Letztes Jahr, 23-24, 118,5. Mhm. Oh. Da hast du, okay, Doja, Ledey, wie sie alle heißen, Caboclo, Nunnally, schon immer noch was, wo du nicht unbedingt die schlechteste Euroleague der Liga sein musst. 24-25, du hast gerade deine defensiven Einkäufe getätigt. 118,7. Also das ist das Konstanteste, was man sich vorstellen kann. Du bist einfach 3 Jahre in Folge quasi die schlechteste Defensive der Liga. Unabhängig, mehr oder weniger unabhängig, was du für Personal hast. Und das führt uns zum großen Moment. Benny Zander.
Oh oh. Jelko. Eieiei. Wir sägen schon an dem Denkmal Ettore Messina seit Monaten und jetzt kommt Jelko Obradovic dazu, der seine Mannschaft nicht verteidigen lassen kann.
Also, wir sägen natürlich, nichts lege uns ferner als an 9-malige Euroleague-Champion, Weltmeister, Europameister, wahrscheinlich bester Trainer aller Zeiten, Jelko Obradovic, zu sägen. Was wir uns erdreisten ist, mal höflich nachzufragen, ob man eventuell irgendwann mal darüber diskutieren dürfte?
Darf, ja.
Gib diese, ich frage dich so, Benny Zander, du gibst dieses Roster, du gibst, sagen wir mal, Kalik Jones, Bonga, Ntilikina, Sterling Brown, Tyreek Jones und Davis und ein paar Pieces. Yassi Kivicius. Mhm.
Dann
wie viele Spiele gewinnt er?
Also dann stehen die jetzt, Stand jetzt würde ich sagen, sind die so, ich finde das Roster nicht geil, aber dann sind sie trotzdem, Achter wahrscheinlich oder so.
Du gibst Trinkiri dieses Roster. Okay. Ist das dreimal hintereinander die schlechteste Defense
der
Liga?
Nein, auf keinen Fall. Nein. Das auf keinen Fall. Also,
es ist nicht die schlechteste, es ist, gib diesen zwei Amigos dieses Roster, es ist nicht das schlechteste Defensivroster der Liga. Es ist also, Alba wahrscheinlich, wenn ich davon, es ist der...
So im Durchschnitt meinst du, ne? Mit einfach das mieses...
Es ist ja eine komische Zahl, 118, keiner weiß, was das ist. Es ist quasi unter den letzten zwei oder drei schlechtesten jedes Jahr. Das ist einfach bodenlos, katastrophal schlecht.
Ja, also ne, Defensivrating, man gibt 118 Punkte ab auf 100 Possessions und deswegen kann man das dann wunderbar ins Ranking zu den anderen setzen, weil es gleicht quasi aus, hat jemand mehr oder weniger Würfe, du guckst einfach, der Gegner hat 100 Angriffe und wenn du dann 118 kassierst, dann ist das halt nicht so wahnsinnig doll. Ich habe trotzdem, also man darf auf jeden Fall danach fragen, weil das kann ja nicht sein und das ist natürlich auch mein Gedanke. Die haben jetzt übrigens das Derby bei Roter Stern, das allererste Pflichtspielduell diese Saison vor der Brust und das ist schon mal ein Big-Time-Spiel. Und trotzdem noch ein kleiner letzter Blick von mir auf diesen Kader. Die haben für mich einfach, wenn ich den Kader mit der vergangenen Saison vergleiche, sie haben ihn einmal auf links gedreht, sie haben zu viel Qualität verloren, sie haben den Cold-Blooded Killer mit Panther verloren und sie haben dazu Avramovic, Ladei, Nunnally, Doja, Caboclo. Sie haben Spieler verloren, die nicht nur qualitativ brutal sind, sondern da sind auch zwei, drei dabei gewesen, die perfekt für diese Partizan-Heimspiel sind, weil sie einfach anzünden. Erinner dich an Avramovic, erinner dich an Ladei, wenn er da die Zunge auspackt, an Caboclo auf seine weirde Art und Weise. Dann brennt die Halle halt mal und ich weiß nicht, ein bisschen Carly Jones versucht ihnen das ab und zu mal nach einem erfolgreichen Offensivding zu geben oder die Joneses generell, aber das ist dann vielleicht auch nur ein weicher Faktor, der dann dazukommt, vor allem auch zu dem harten Defensivfaktor, den du gerade erwähnt hast, aber das eben zusätzlich zu der basketballerischen Qualität, die da verloren gegangen ist und die schon enorm ist, finde ich, wenn man die beiden Roster miteinander vergleicht, das ist für mich einfach ein wichtiger Faktor. Warum haben wir letztens darüber geredet und du kriegst sofort ein Grinsen auf dem Gesicht, wenn du daran denkst, dass Isaiah Kanan jetzt bei Roter Stern spielt, weil er einfach der perfekte Spieler für diese, auch für diese Umgebung ist und für dieses so hochemotionale. Und das ist mir irgendwie einfach ein zu, jetzt hart ausgedrückt, ein zu unemotionales Team, um dann irgendwie auch diesen Spark mit den Fans hinzukriegen.
Fair. Ist fair. Trotzdem, ich würde nochmal auf das Münchenspiel verweisen und ich glaube, dass es nicht unbedingt diesen ein, zwei Hits, diese Hitzköpfe gibt, die das für dich tun können. Es ist jetzt vielleicht eben der 18-Jährige, der quasi Bosniakovic, den Jelko Bradovic jetzt rausgeholt hat. Der hat, glaube ich, drei Steals geholt in den ersten drei Spielminuten gegen Mailand. Aber es ist nicht unbedingt, ja, da fehlt der ein oder andere, da fehlt ein Kevin Panther, da fehlt ein Lissor. Aber es ist trotzdem, ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass du sagst, wir kreieren in der Stark Arena oder Belgrad Arena, wie sie mittlerweile heißt, eine Atmosphäre, wo wir so lang sind und so schnell sind und so athletisch sind, dass ihr es hassen werdet, hier zu spielen. Ja.
Und an den Fans liegt es nicht.
Das ist es nicht. Das ist es einfach nicht. Das ist es nicht. Diese zwei italienischen Mannschaften mit der Altersstruktur können nicht zu dir nach Hause kommen und die beiden Dinger gewinnen. Das kann dir einfach, das darf dir nicht passieren. Nicht in der Phase, wo du schon im Krisenmodus bist, wo du jetzt schon quasi mit dem Rücken zur Wand bist. So, ist für mich nicht nachvollziehbar.
Liebe Freunde, ich glaube, damit seid ihr ganz gut eingestellt auf diese Euroleague-Woche, die am Mittwochabend übrigens schon wieder beginnt, ab 20.15 Uhr live bei uns zu sehen, Bologna gegen Fenerbahce. Wir beiden Pappenheimer sitzen dann am Donnerstag ab 20 Uhr zusammen im Konferenzstudio, haben da Spiele dabei wie FS Paris, Monaco Asvel, das französische Duell, also das erste Spiel dann ohne Sascha Obradovic, das Belgrader Derby, im Einzelspiel kommentiert von Lukas Schönmüller, da startet es 19:45 Uhr, wie gesagt, wir ab 20 Uhr in der Konferenz, da kommt dann auch noch Olympiakos Heimspiel dazu, Mailand empfängt Maccabi und Real spielt gegen Alba Berlin. Und was den Freitag angeht, das überlasse ich einfach nochmal per Günther 2.0.
Der Basketballfreitag für Feinschmecker. EM-Qualifikation, der Weltmeister spielt in Schweden. Sendestart ist 18:15 Uhr, bevor dann ab 20 Uhr auch noch der FC Bayern auf den FC Barcelona trifft. Und die beste Nachricht, beide Spiele gibt's kostenlos für alle zu sehen bei Magenta Sport.
Kannst du bitte nicht unseren Chefs das, die Idee geben, einfach, dass sie uns rausschneiden können und dass sie irgendwann nur noch für 50 Euro eine Lizenzgebühr bezahlen und einfach mit zwei Mausklicks
Nein, es ist 30, natürlich erstens,
40 geile Folgen feinsten Premium-Podcast produzieren?
Erstens, liebe Chefs, ist natürlich viel komplizierter. Also es ist hochkomplex. Also ich habe wirklich den ganzen Tag gestern damit zu tun gehabt. Und also der Günni-Charme fehlt diesem Typen natürlich endgültig. Ich habe noch einen, ich habe noch eine Sache produziert, die gibt es irgendwann in den nächsten Wochen mal. Das ist wirklich Endlevel. Aber ja, also Per Günther 2.0 kommt jetzt erstmal wieder in den Schrank. Per Günther 1.0, nennt man das überhaupt so? Ich glaube dann schon, ne? Du bist Per Günther 1.0, keine Ahnung. Ich wollte auf jeden Fall eigentlich auch noch irgendwas produzieren, wo drin vorkommt, und dafür stehe ich Per Günther, um dich quasi noch so wörtlich damit reinzubringen. Naja, Günni, ich freue mich auf die Konferenz, ich freue mich auf diese Euroleague-Woche. Das war eine sehr unterhaltsame Folge Abteilung Basketball, heute mal etwas ausführlicher, mein Freund.
Benni, wie hört es dich an, als du gezeugt wurdest?
Darüber denke ich jetzt mal ein bisschen länger rum. Tschüss, Freunde. Ade mit der Tschüss.